Bitte sehr.
Ja, erstmal vielen Dank für diesen sehr erhellenden Vortrag. Also die Anekdoten sind ja gruselig. Ich finde das sehr wertvoll, was Sie hier machen, vor allen Dingen in aufklärerischer Tätigkeit. Und gerade diese ja, von Ihnen erzählte Chronik an, ja, so behaupte ich einfach mal, Verharmlosung und vorsätzlicher Vertuschung und Manipulation von rechtsextremen Straftaten, das ist ja schon sehr alarmierend. Ich bin sehr froh darüber, dass ja ein Teilerfolg dieser Aufklärung ist, dass das ja vor einem Millionenpublikum thematisiert wurde, nämlich in der Sendung Die Anstalt. Ich musste nämlich an Ermittlungsverfahren an einen Sketch der Anstalt denken, den ich sehr erhellend fand und sehr aufklärend, nämlich als sie die Frage des Selbstmordes, des sogenannten Selbstmordes, von Mundlos und Böhner thematisiert haben und in der Anstalt im öffentlichen Fernsehen in Zweifel gezogen haben. Also zumindest eine andere These nahelegen. Wenn es kein Selbstmord war, muss es ein Dritter gewesen sein. Am einfachen Beispiel, es wurde eine durchgeladene Schrotflinte am Tatort gefunden. Wenn sich jemand in den Kopf schießt, wie kann er die Schrotflinte dann noch durchladen?
Stimmt, die Hülse wurde gefunden.
Deswegen meine beiden Fragen.
Bitte.
Wie beurteilen Sie den sogenannten Selbstmord von Mundlos und Böhner? Und meine zweite Frage, ein so hohes Maß an Manipulation und Vertuschung, welches Interesse steckt dahinter? Ist es struktureller Rassismus oder worauf kann man es bringen?
Okay, also zu Ihrer ersten Frage nochmal. Und zwar wurden ja am 4.11.2011 die beiden Uwes tot im Wohnmobil aufgefunden. Der Herr hat gerade die Frage aufgeworfen, was steckt eigentlich dahinter? War das Mord oder war das Selbstmord? Er hat ein Beispiel genannt, das wohl schon in den Medien thematisiert worden sei. Und zwar heißt es, nach den bisherigen Ermittlungen, Uwe Mundlos habe Uwe Böhnhardt mit einer Pumpgun, einer Repetierflinte, zunächst also in den Kopf geschossen und danach sich selbst erschossen. Das Problem ist aber, dass der Herr gerade auch also angeschnitten hat, es wurden am Tatort zwei Hülsen gefunden. Und eine Hülse wird eigentlich bei dieser Waffe nur dann ausgeworfen, wenn die Waffe nochmal repetiert wird, um sie nochmal durchzuladen. Und also jemand, der tot ist, der kann ganz schwer eine Waffe nochmal repetieren. Das ist zutreffend. Zumal, wenn man die Bilder gesehen hat, da ist nicht mehr viel übrig vom zentralen Nervensystem. Und die Frage ist, wie ist diese Hülse da? Ja, auf den Boden gefallen. Es ist jetzt so, wir haben dazu auch Überlegungen angestellt. Da gab es auch schon entsprechende Versuche an Schießständen mit Waffenexperten. Und es gibt wohl eine höchst theoretische Möglichkeit, dass die Waffe nach dem Selbstmord möglicherweise auf dem Boden so aufgeschlagen ist, dass dieser Vorgang ausgelöst wurde oder dass durch eine Verkrampfung der Hand möglicherweise höchst theoretisch diese Hülse ausgeworfen worden sei. Die hängt normalerweise an einem kleinen Häkchen, bevor sie ausgeworfen wird. Und das ist höchst theoretisch möglich. Ich kann es mir nicht erlauben, in der Öffentlichkeit zu spekulieren oder Vermutungen aufzustellen. Deswegen unterlasse ich das auch. Aber ich bin der Meinung, dass der Sachverhalt in Eisenach mehrere Varianten zulässt. Auffällig ist natürlich, dass der Tatort sofort zerstört wurde, dass der Chef der PD Gotha, Herr Menzel, den wir auch im Prozess einmal vernehmen durften, aber zu diesen Fragen eben nicht, die sind ja nicht angeklagt, das ist ja kein Mord an Böhnhardt oder Mundlos angeklagt, dass der sich in seinen Aussagen in dem Kontext mehrfach in Widersprüche verstrickt hat, dass er außerdem sofort, also angeordnet hat, dieses Wohnmobil, den Tatort quasi in eine Lagerhalle zu verschleppen, mit der ganzen Sauerei, mit den beiden Leichen im Wohnmobil, da wurde alles richtig durchgeschüttelt. Da hat im Thüringer Ausschuss, da war ich dabei, ein FDP-Abgeordneter, der sonst nicht sehr viele kluge Fragen stellt oder sich zurückhält, der hat damals gemeint, ja, also hattet ihr keine Angst, dass die beiden da hinten rausfallen aus dem Wohnmobil, als ihr das abgeschleppt habt? Das Wohnmobil wurde auf eine Rampe gehievt und abgeschleppt, 20 Grad etwa Neigung. Da ist natürlich die ganze flüssige Masse mit Löschfeuer und Blut und Gott weiß, was da noch alles, mit Löschwasser ist da natürlich richtig durchgeschüttelt worden. Und da ist natürlich eine ordentliche Tatortarbeit sehr schwierig. Und der Beamte hatte eigentlich, also Herr Menzel, hatte keine plausible Erklärung dafür, wie das alles geschehen konnte. Da haben auch Feuerwehrleute unmittelbar nach dem Auffinden des Wohnmobils dort gelöscht. Die wurden nicht gewarnt, dass da möglicherweise bewaffnete Personen in dem Wohnmobil sind. Und man konnte ja noch nicht wissen, ob die tot sind oder nicht. Und die sind dort dann ohne entsprechende Sicherung, ohne ein SEK, ohne kugelsichere Westen, sind die dort einfach hin und haben gelöscht. Und dann wurde das Wohnmobil sofort abgeschleppt, hat noch in Teilen noch gelodert. Aber ich kann Ihnen sagen, ich halte mehrere Varianten für möglich. Sowohl die Variante, dass es sich um Selbstmord handelt, ist nicht unplausibel, auch wenn es da Fragen gibt, die noch ungeklärt sind, als auch die Variante, dass da nachgeholfen worden sein könnte. Aber solange man da keine Beweisungen hat, will ich mich da Spekulationen enthalten. Ihre Frage, was das Motiv für diese Vertuschung, für diese Verschleierung sein könnte und ob da ein Rassismus innerhalb der Behörden eine Rolle spielen könnte, kann ich nur sagen, zum Rassismus innerhalb der Behörden, ich denke nicht, dass wir die Polizeibehörden oder den Verfassungsschutz als Institutionen sehen sollten, die voll sind von Rassisten, von Hitler-Verehrern oder was auch immer. Es gibt solche Fälle, mussten wir feststellen. Beim letzten Tatort zum Beispiel in einem Internetcafé in Kassel, da wurde der damals 21-jährige Halit Yozgat erschossen. Im Internetcafé im Hinterzimmer befanden sich zur damaligen Zeit noch Kunden. Die haben dort auf PCs im Internet gesurft. Und ein Kunde hat sich vom Tatort entfernt, offenbar haben die Zeugen ausgesagt. Der hatte eine Plastiktüte in der Hand, hat er ausgesagt. Der war fett, der war groß, hat er ausgesagt. Der hat gesagt, der hat deutsch ausgesehen, hatte einen Haarkranz. Und der ist aufgestanden, ist rausmarschiert, dann hat es zweimal gekracht, hat der Zeuge ausgesagt, ein 15-Jähriger damals, und der war nie wieder gesehen. Die Polizei in Hessen hat dann sehr gute Arbeit geleistet. Die haben dann nämlich diesen Menschen, der sich auf den Fahndungsaufruf hin nicht gemeldet hat, als einziger Zeuge, den haben die ermittelt. Die sind dann bei ihm vor der Tür gestanden, wollten seine Wohnung durchsuchen. Der hat sich sofort vorgestellt als Mitarbeiter des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Andreas Temme. Dann wurde mit der Durchsuchung erst mal eine Stunde gewartet. Da musste geklärt werden, ja, dürfen wir überhaupt beim Kollegen durchsuchen oder was auch immer. Dann wurde trotzdem im Rahmen der Durchsuchung viel illegales Material, es wurden Waffen sichergestellt, illegale Waffen, Munition, Drogen, also ganz viele Hells Angels, Abzeichen, Klamotten. Dann wurde eine Reihe von Büchern bei ihm sichergestellt, und zwar ein Buch über Serienmorde, Immer wieder töten, und eine Vielzahl von Büchern, die er zum Teil auch selbst bearbeitet hatte als Jugendsünde. Da fanden sich Abschriften von Mein Kampf, aber auch eine ganze Bibliothek an Nazi-Literatur. Bücher wie Wille und Weg des Nationalsozialismus, Judas Schuldbuch, eine deutsche Abrechnung, Schriften zur Judenfrage, also eine gut sortierte Nazi-Bibliothek. Ein Polizeibeamter aus seinem Heimatort Hofgeismar hat gemeint, der wurde in der Vergangenheit der kleine Adolf genannt, war ein überzeugter Dorfnazi, ein Ledermantel-Nazi mit Seitenscheitel, als er noch Haare auf dem Kopf hatte. Und naja, der hatte auch wohl später noch Kontakte in die Nazi-Szene, haben uns auch der ein oder andere Zeuge berichtet. Und der war halt Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Der hat aber von nichts etwas mitbekommen, hat er gesagt. Erst hat er gesagt, er war gar nicht in dem Internetcafé. Dann hat man es ihm nachgewiesen, dann hat er gesagt, okay, er war in dem Internetcafé, aber er hat dort Schweinkram gesurft und hat das verschwiegen, damit seine Ehefrau das nicht mitbekommt und gechattet. Und dann hat er, also der wurde festgenommen, hat bei seiner Frau angerufen aus der Haft und hat gemeint, Schatz, entschuldige, dass ich dir nicht gesagt habe, dass ich in das Internetcafé gehe. Und die Frau hat gesagt, wieso, du hast mir doch davon erzählt, dass du da vorbeifährst. Wurde halt abgehört, dummerweise. Dann hat er erzählt, naja, von seiner Behörde aus hätte er dort nicht sein dürfen. Und aber seine Mitarbeiter haben gesagt, wieso, also wir wissen nichts davon, er hätte natürlich dort sein dürfen. Dann wurde ein Gespräch mit einem Vorgesetzten des Andreas Temme abgehört und da hat sein Vorgesetzter gesagt, da hängt der ganz schön drin in dieser Kasseler Problematik. Er soll sich gut überlegen, was er bei der Polizei sagt, wenn er gefragt wird, wann er denn das erste Mal von dieser Mordserie erfahren habe. Er hat nämlich am nächsten Morgen auf seiner Dienststelle auf Frage einer Mitarbeiterin, einer Kollegin beim Verfassungsschutz, ob dieser Mordfall in Kassel für den Verfassungsschutz von Bedeutung sei, gesagt, nee, das gehört zu einer bundesweiten Mordserie. Das ist kein lokales Phänomen, haben wir nichts damit zu tun. Hat nicht gesagt, dass er selber dort war. Das Interessante ist, nur zu dem Zeitpunkt wusste noch kein Mensch, dass dieser Fall zu einer bundesweiten Mordserie gehörte. Das hätte er damals noch nicht wissen können, haben wir ihm dann nachgewiesen. Das kam erst am Nachmittag desselben Abends erstmals also an die Öffentlichkeit. Und was wir dann gemacht haben, ist, mir wurde in diesem Kontext, wir haben Andreas Temme 5-mal bei uns als Zeugen vernehmen müssen, dürfen, je nachdem. Und mir wurde ein Dokument zugespielt, das hat mir wohl ein weiteres Strafverfahren eingebracht, das habe ich dann aber juristisch ganz gut also abgesichert. Und zwar war das Dokument VS, also Verschlusssache, amtlich geheim gehalten eingestuft. Und da muss man eben vorsichtig sein, wie man damit umgeht. Das habe ich dann juristisch so gedeichselt, dass der Senat des Oberlandesgerichts, wenn die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet, erscheint, dieses Dokument nur in nicht öffentlicher Sitzung ins Verfahren einführen kann, etc. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Interessant ist, was in diesem Dokument steht. Da steht nämlich, das ist eine Anweisung an Andreas Temme von seiner unmittelbaren Dienstvorgesetzten, der Dezernatsleiterin Dr. Iris Pilling. Ich nenne die Namen immer gerne in der Öffentlichkeit. Wenn man es einmal in der öffentlichen Hauptverhandlung gesagt hat, dann kann man es auch sonst in der Öffentlichkeit sagen, ohne sich strafbar zu machen. Und ich mache mich ja nicht strafbar, wie wir wissen. Also Dr. Iris Pilling, die Vorgesetzte, hat ihn angewiesen, in Deutschland gibt es eine Mordserie an türkischen und griechischen Kleinunternehmern, Döner und dies und jenes und so weiter. Wir haben bisher keine Hinweise, fragt doch mal eure V-Leute, ob die Informationen dazu haben. Und zwar 2 Wochen, bevor Andreas Temme am Tatort sitzt. Er hat vor der Tat mit einem V-Mann aus der rechten Szene telefoniert, mit Benjamin Gärtner. Auch der Name kann genannt werden. Dann hat er nach dem Mord unmittelbar 11 Minuten mit seinem V-Mann telefoniert. Die Polizei wollte dann die V-Leute vernehmen. Was haben die denn gesprochen? Was haben die denn da gewusst? Was haben die gemacht? Benjamin Gärtner war immer wieder in Thüringen, im Thüringer Heimatschutz unterwegs, hatte da mit dem Umfeld des NSU bessere Kontakte. Und der damalige Innenminister in Hessen, Volker Bouffier, hat eine Sperrerklärung formuliert. Es gefährde die Sicherheit des Landes Hessen, tralala, wir dürfen die V-Leute nicht vernehmen. Der Verfassungsschutz wird abgeschirmt, die Polizei darf gegen Wände laufen. Und die Polizisten haben sich dann über die schützende Haltung des Verfassungsschutzes beschwert, sind zum Staatsanwalt gegangen, haben versucht, in der Politik zu intervenieren und das ging nicht. Und ein Verfassungsschützer, ein Hochrangiger, hat gesagt zur Polizei, ja, es handelt sich doch nur um ein einfaches Tötungsdelikt. stellen Sie sich doch vor, was der Vertrauensbruch für unseren Mitarbeiter Andreas Temme bedeuten würde. Und also der arme Mitarbeiter darf nämlich in seiner Behörde, der wird suspendiert, darf keine Geheimdokumente mehr einsehen. Der ist durch die Sicherheitsüberprüfung gerutscht damals, auf interessante Weise. Das würde zu weit führen, die personellen Konstellationen zu berichten. Ich tue es trotzdem ganz kurz. Und zwar seine Sicherheitsüberprüfung wurde damals versäumt von einem Herrn beim Landesamt für Verfassungsschutz. Der gute Mann heißt Novak. Der war später, also der hat einfach die Sicherheitsüberprüfung mal, also der hat ihn durchgewunken in den Verfassungsschutz. Derselbe Mann war später beim Bundesamt für Verfassungsschutz Büronachbar von dem Lothar Lingen, der die Akten geschreddert hat, gegen den leider seit gestern nicht mehr vorgegangen werden kann, aufgrund der Verjährung. Und derselbe Mann ist zuständig dafür, in diesem Verfahren den Generalbundesanwalt und uns mit grandios recherchierten Erkenntnissen des Bundesamts für Verfassungsschutz zu versorgen. Bock und Gärtner hatten wir heute schon mal erwähnt. Und Ihre Frage, warum wird vertuscht? Also, es gibt zu viele Gründe und ich könnte zu weit ausholen. Ich versuche es mal jetzt anhand von knackigen Beispielen ganz kurz zu formulieren. Wenn es langweilig wird, unterbrechen Sie mich oder fragen nach. Also 2014 wurden beim Generalbundesanwalt auf Anordnung der Bundesanwaltschaft Beweismaterialien geschreddert zu einer Person namens Jan Werner. Ich weiß, das wird komplex, das werden zu viele Namen, deswegen, ich versuche es mal zu vereinfachen. Also da wurden umfangreiches Beweismaterial, also wurde vernichtet auf Anweisung der Bundesanwaltschaft zu einer Person Jan Werner. Das ist dann rausgekommen dieses Jahr, das wurde bekannt vor einigen Monaten. Die Bundesanwaltschaft hat sich auf den Standpunkt gestellt, das war ein Versehen. Wir wussten nicht, dass Jan Werner irgendwie mit dem NSU zu tun haben könnte. Das wissen Sie hier wahrscheinlich auch nicht. Jan Werner ist Mitbeschuldigter im NSU-Verfahren wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Wir haben nämlich die isolierte Zelle von drei Personen, die Sie ja alle kennen in der Öffentlichkeit, der neue Einzeltäter. Wir haben daneben aber 9 weitere Beschuldigte, neben den 5 Angeklagten minus 2 Uwes. Also wir haben 3 Personen. Sie müssen also rechnen, 5 Angeklagte, 2 Uwes gibt es nicht mehr. 9 weitere Beschuldigte, die den NSU mit Waffen, mit Sprengstoff, mit Geld, mit falschen Papieren finanziert haben, die ihnen Unterschlupf gewährt haben. Das sind die Dinge, die man ihnen schon nachweisen kann. Und gegen die wird nicht Anklage erhoben. Und unter diesen Personen finden sich V-Leute, interessanterweise. Und einige der V-Leute, die wurden, was wir sehr lange Zeit rechtlich nicht für möglich hielten, was wir aber dann in diesem Verfahren und in den Ausschüssen also herausgefunden haben, die wurden angeworben vom Generalbundesanwalt. Die haben das LKA Sachsen und das LKA Berlin instrumentalisiert und haben gegen den Willen der Polizei. Die Polizei hat da Bedenken formuliert in einem Verfahren im Jahr 2000, das sogenannte Lanzer-Verfahren. Der ein oder andere kennt vielleicht die Nazi-Rockband Lanzer. Die haben im Kontext der Ermittlungen bestimmte Personen als V-Leute angeworben, gegen Bedenken der Polizei. Die Polizisten, die Ermittler meinten, die gehören auf die Anklagebank, das sind Mittäter. Und die Bundesanwaltschaft hat gemeint, nein, tun sie nicht. Und so wurden dann diese Personen, die als V-Leute angeworben wurden, nicht mit angeklagt. Die Verfahren wurden abgetrennt aus erstaunlichen Gründen beziehungsweise aus Gründen, die uns juristisch bis heute nicht erklärlich sind, wurden verwiesen an die Staatsanwaltschaft Dresden und dann entweder eingestellt oder mit lächerlichen Bewährungsstrafen oder gar Sozialstunden beziehungsweise im Wege der Verjährung wie heute sind diese Verfahren im Sande verlaufen. Und das Interessante ist eben, diese V-Leute im Umfeld der Band Lanzer, Also Lanzer war eigentlich ein staatliches Projekt, könnte man fast sagen, diese CD-Produktion. Da müsste jeder Bürger ein Belegexemplar kriegen, weil die Produktion, die Finanzierung auf beiden Seiten, der Vertrieb, das lief alles über V-Leute. Da waren nämlich beteiligt V-Mann Mirko Hesse, Bundesamt für Verfassungsschutz. Thomas Starke, der war mit Beate Zschäpe liiert, LKA Berlin V-Mann, war in der Vergangenheit schon DDR-Spitzel, hat dem NSU TNT geliefert, hat sie im Untergrund unterstützt etc. Dann Ralf Marschner. Ralf Marschner, Manole V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der zwei Fahrzeuge angemietet hat für, und zwar just an den Tagen, an denen in München und Nürnberg Morde begangen worden sind, sind seine Fahrzeuge, die er in einer Zwickauer Baufirma, also die ihm gehörte, angemietet hat, zufällig nach München und Nürnberg gefahren. Das BKA hatte nämlich sämtliche Fahrzeuganmietungen des NSU überprüft anhand der Mietverträge, und für zwei Morde hatte man keine korrespondierenden Anmietungen. Dann hat man bei derselben Automobilvermietung gesehen, ah, da gibt es aber passende Mietverträge, nur die laufen nicht auf die Aliasnamen von Mundlos Bernhard Zschäpe, sondern auf V-Mann Ralf Marschner. Dann ist letztes Jahr bekannt geworden, dass Ralf Marschner offenbar Mundlos und Bernhard bei sich beschäftigt hat, zufällig. Dann ist bekannt geworden, also das war uns schon länger bekannt, dass Beate Zschäpe immer wieder an seinem, also Rechner in seinem Zwickauer Laden gesessen ist. Der war damals V-Mann auf der Payroll des Bundesamtes und der war eben auch bei der Produktion von, also Lanzer dabei. Und wie gesagt, bestimmte V-Leute wurden damals über die Bundesanwaltschaft, also angeworben. Ich fasse das mal kurz. Ein weiterer V-Mann, der an der Produktion beteiligt war, den muss ich noch erwähnen, heißt Carsten Schepanski, der hat in den 90er Jahren einen nigerianischen Lehrer mit einer Horde von Neonazis fast totgetreten. Dann haben sie versucht, ihn anzuzünden, ihn zu erhängen, unter Ku Klux Klan rufen. Dann haben sie den schwer verletzten Mann kopfüber in einen Fluss geworfen. Der hat durch viel Glück überlebt. Der war dann wegen versuchten Mordes in Haft und ist dann in der Haft angeworben worden, ist dann sofort Freigänger gewesen, nach 2 Jahren etwa, und hat als V-Mann dann Informationen geliefert. Und der hat eine spannende Information geliefert, nämlich schon 1998. Er hat gesagt, Jan Werner will dem untergetauchten Trio, die in Sachsen untergekommen sind, bei den und den Personen, jetzt nenne ich mal nicht zu viele Namen, um sie nicht zu verwirren, von denen die weibliche Person einen Ausweis kriegen soll, etc. Jan Werner will denen eine scharfe Waffe beschaffen, damit diese weitere Überfälle begehen können. In Chemnitz gab es damals eine Serie von Banküberfällen. 15 Überfälle können wir heute dem NSU zurechnen. Im Rahmen dieser Überfälle, die offenbar unter den Augen der Bundesanwaltschaft erfolgt sind und der Verfassungsschutzbehörden, wurde leider mit den scharfen Waffen auf Menschen geschossen. Da wurde jemand schwer verletzt, ein junger Mann, der versucht hat, jemanden aufzuhalten. Ein anderer junger Mann, der den Tätern hinterhergerannt ist, den wir erst in diesem Verfahren ausfindig gemacht haben, der ist jetzt auch Nebenkläger. Da ist also ein Projektil an seinem Kopf, also haarscharf, vorbeigeflogen. Dann wurden seine Akten vernichtet damals. Und wir haben ihn dann durch viel Glück in diesem Prozess nochmal als Zeugen gewinnen können. Und naja, wenn ich jetzt aber diese V-Leute in diesem Zusammenhang führe und ich weiß, die begehen Überfälle, das kann man noch irgendwie hinnehmen. Ich will ja Informationen beschaffen. Wenn ich aber weiß, dass die auf Menschen schießen mit scharfen Waffen, dann haben wir versuchten Mord. Mord ist eine Straftat, die verjährt nicht. Und wenn dann ein Beamter, auch ein Bundesanwalt oder ein Verfassungsschützer, ein V-Mann-Führer, diese Kenntnisse hat, dann könnte ihm genau dasselbe drohen, was vor 2 Tagen in Bayern geschehen ist. Ich muss jetzt meine bayerische Heimat loben. Und zwar, wer es in der Süddeutschen Zeitung schon gelesen hat, in Bayern wurde durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg vor wenigen Tagen das Landeskriminalamt in München durchsucht. Es geht um den Tatbestand der Strafvereitelung im Amt, der Beihilfe zu bestimmten Straftaten, die bestimmte V-Leute begangen haben. In dem Fall geht es um Rockerkriminalität, also Beihilfe zu Diebstählen etc. Es geht um Urkundenunterdrückung, Falschaussage. Es wird gegen 6 Beamte ermittelt. Also das LKA wurde durchsucht und 2 davon sind hochrangig. Und die Beamten, das hatte ich am Anfang wohl schon erwähnt am Rande, die Beamten spekulieren schon, wer dann seinen Chef verhaften darf demnächst. Und wenn wir natürlich in dem Kontext Beihilfe zum Mord haben, in Bayern wird sogar wegen der Straftat in mittelbarer Täterschaft gegen den V-Mann-Führer ermittelt. Also soweit, also will ich gar nicht im Traum daran denken. Aber wenn wir allein die Beihilfe zum Mord haben, die nicht verjährt, dann haben diese Beamten natürlich, die sich dort in eine unglückliche Situation begeben haben, das Problem, dass sie bis in alle Ewigkeit strafverfolgt werden können in diesem Kontext. Und dann haben natürlich viele Beamte bei Verfassungsschutz, Polizei, Bundesanwaltschaft ein Problem. Und das könnte ein zentrales Motiv sein. Ich vermute das. Das könnte ein zentrales Motiv sein für die Vertuschung. Ein weiteres Motiv kann man sich denken, man will nicht das Vertrauen der Bevölkerung in die Behörden, in die staatlichen Institutionen beschädigen. Aber die Bevölkerung in Deutschland ist halt nicht dumm, die ist aufgeklärt. Und also das, was die Bayern machen, ich kann denen nur dazu gratulieren, so schafft man wieder Vertrauen in die Institutionen, indem man diesen Dingen nachgeht. Weil wenn man davon ausgeht, nur weil jemand staatlicher Akteur ist, nur weil er Beamter ist oder V-Mann ist, also steht er über dem Recht, also das beschädigt das Vertrauen. Nicht die Aufklärung. Weitere, bitte.
Eine Anmerkung habe ich nochmal, beziehungsweise eine Frage schon mal an dich. Also du sagtest ja, juristisch gesehen, der Prozess, so, da erhoffst du nicht mehr so viel irgendwie, aber du baust auf Zivilbevölkerung, Medien, also so, ne, was kommt da? Könntest du da nochmal sagen, wo können sich Leute informieren, wo können sie auf dem Laufenden bleiben?
Also ich kann dazu sagen, ich habe aus politischen Kreisen, sage ich mal, in Berlin sehr früh einen Hinweis bekommen, aus Kreisen einer Regierungsfraktion, dass man wohl innerhalb der Fraktion auf einen sogenannten Ermüdungsbruch hinarbeite. Das heißt, man lässt Informationen nur scheibchenweise an die Bevölkerung, und das ganze Thema soll irgendwann so zerfasern, dass das viel zu komplex wird für die Öffentlichkeit. Kein Mensch versteht mehr, worum es eigentlich geht. Die Öffentlichkeit verliert das Interesse, dann wird der Prozess irgendwann zu Ende gehen, dann werden die Untersuchungsausschüsse zu Ende gehen und das Thema ist vom Tisch. Da gibt es halt Leute auch in der Politik, die sich auch gegen die eigene Partei, gegen die eigene Fraktion stemmen zum Teil und da eben mitarbeiten. Das Thema ist in der Tat sehr komplex. Ich denke aber, es gibt das ein oder andere ganz gute Buch dazu, das ich empfehlen kann. Also es gibt viele, aber eins zum Beispiel wäre Heimatschutz von Stefan Austier-Klaps. Eins wäre Geheimsache NSU zum Beispiel. Das ist von Andreas Förster und vielen. Dann wäre ein weiteres Staatsaffäre NSU von Hajo Funke, das mehr den politischen Bogen spannt. Und dann natürlich können Sie auf der Seite von NSU Watch versuchen, auch wenn das sehr komplex ist und für den Außenstehenden schwer nachvollziehbar, zumal die Namen dort nur abgekürzt sind, dann ist es sehr, sehr schwer, wenn man nicht weiß, also worum es geht und man die Anklageschrift und die Akten nicht hat, das Ganze zuzuordnen. Aber anhand, also man kann sich Dokumentationen ansehen dazu, da gibt es auch einige von Rainer Fromm zum Beispiel im ZDF, der ist da sehr versiert, Clemens Rier gibt es da bei Dreisat, es gibt also viele andere. Ich will jetzt auch keine Namen also weiter aufzählen, das wäre unfair. Es gibt viele Journalisten, die ganz gut dazu berichten. Es gibt die Protokolle der Untersuchungsausschüsse, die man dazu lesen kann, aber das ist wie gesagt sehr umfangreich. Was ich vielleicht empfehlen kann, wenn Sie eine knappe Zusammenfassung als Lektüre wollen, das sind glaube ich 1500 Seiten, dann können Sie die Abschlussberichte des Thüringer Untersuchungsausschusses oder des Deutschen Bundestags lesen aus der ersten Legislaturperiode. Wie gesagt, das Thema ist in der Tat sehr komplex. Es geht um eine Vielzahl von Straftaten, es geht um zahlreiche Verstrickungen und also es ist sehr schwer, dem Thema dann in jedem Detail zu folgen. Dann kann man, in manchen Medien wird noch ganz ordentlich darüber berichtet. Also deswegen, wie gesagt, also ganz konkrete Empfehlungen, also wären jetzt schwierig, wären auch unfair, weil wenn ich jetzt also einen Journalisten empfehle, dann habe ich den anderen vergessen, aber es gibt Literatur dazu. Man muss eben vorsichtig sein, dass man nicht auf irgendwelche Spinner hereinfällt. Es gibt irgendwelche rechtspopulistischen Zeitungen, die dann den Staat insgesamt in Frage stellen und das eben für rechte Propaganda zum Beispiel missbrauchen. Und durch Verschwörungstheorien, es gibt irgendwelche Blogs im Internet, da haben wohl irgendwelche komischen Nazis Teile der Akten in die Finger gekriegt. Die sind aber uralt und unvollständig. Die werden dann im Internet, um ihre Glaubwürdigkeit, um ihre vermeintliche zu untermauern, stückchenweise gezeigt. Da wird halt nur, also nicht mal die halbe Wahrheit gezeigt und dann wird viel drum herum gesponnen. Also davor kann ich ausdrücklich warnen, da wird gezielt aus Neonazi-Kreisen zum Teil Desinformation betrieben. Und also insoweit, also muss man eben vorsichtig sein, dass man im Internet dann auch, also da nennen sich manche Sachen NSU-Leaks oder sowas, das sind alles andere als Leaks, sondern das sind Leute, die aus dem Umfeld bestimmter Angeklagter sind und für die gezielt Propaganda machen wollen. Also mit Verschwörungstheorien, wie gesagt, muss man wirklich vorsichtig sein. Das beschädigt auch eine ernsthafte Aufklärung, weil man am Ende nicht mehr unterscheiden kann, ist etwas Schwachsinn, ist etwas Verschwörungstheorie oder ist es jetzt wirklich kritische Nachfrage? Und das sind dann Leute, die greifen bestimmte Dinge auf, die aber nicht von ihnen recherchiert sind und vermischen das dann mit ihrem Schwachsinn. Und am Ende weiß die Bevölkerung dann nicht mehr in diesem, ja, in dieser Suppe von Desinformation, was ist jetzt eigentlich wahr und was nicht. Also ich würde mich da an seriöse, also Autoren und an seriöse Medien handeln, also halten. Und es ist tatsächlich für Außenstehende nicht leicht. Also das muss ich einräumen. Bitte.
Ich hätte noch mal eine Frage zu der ganzen Verfolgung und Überwachung, was den Umfeldern der Angehörigen geschehen ist irgendwie und anderen, wie zum Beispiel nach dem Mord an Kiesewetter in Heilbronn sind ja Sinti und Roma im großen Stil verdächtigt und überwacht worden. Und in dem Zusammenhang auch die Frage, ob Sie vielleicht eine Äußerung dazu treffen können, in, also wie viel DNA zum Beispiel abgenommen wurde, um
Sehr, sehr gerne. Also es ist tatsächlich so, dass im Umfeld der, also Opfer, im Umfeld der Angehörigen, ja, da wurde es mit Rechtsstaatlichkeit nicht immer so genau genommen. Da wurde den Angehörigen, Freunden, Verwandten DNA abgenommen, da wurden Wohnungen durchsucht. Das bayerische LKA hat zum Beispiel auch 2 Dönerstände errichtet, in der Hoffnung, die haben dann einen V-Mann da reingestellt und die haben dann die Rechnung an den Lieferanten 6 Wochen lang nicht gezahlt, denn in deren Augen kommt dann der türkische Döner-Großhändler und erschießt den, wenn er 6 Wochen die Rechnung nicht zahlt. Also das ist die Logik offenbar, die dahinter steht. Und tatsächlich hing dann an einem Dönerstand ein Plakat, da ging es um die Dönermorde. Dann ist dort am Dönerstand mal ein Rechter erschienen und hat gemeint, wir schicken euch Türken nach Hause, entweder geht ihr so oder so im Sarg. Und naja, das war halt eine, also Merkwürdigkeit. Auf jeden Fall wurden die Dönerstände, die von V-Leuten geführt wurden, die wurden, obwohl sie die Rechnung nicht bezahlt haben, sind die zum Gericht gegangen, haben ein Zwangsvollstreckungsverfahren etc. in Erwägung gezogen, statt den einfach zu erschießen, wie es doch unter Türken offenbar üblich sein müsste. Und man hat denen Nachlass angeboten, Ratenzahlung, Gott weiß was. Und ich bekomme gerade einen Hinweis auf noch 2 Fragen. Okay, also dann ist es so, bei meinen Mandantinnen zum Beispiel und bei vielen anderen hat man dann an die Opfer auch V-Leute herangespielt und zwar Personen, die unter der Legende Journalist tätig waren. Es haben sich Menschen als Journalisten ausgegeben, verdeckte Ermittler, sind dann an die Opfer herangetreten und haben versucht, die Leute so auszuhorchen. Das ist natürlich rechtsstaatlich, auch im Hinblick auf die Pressefreiheit, problematisch, weil dann nämlich Menschen nicht wissen können, habe ich es mit einem echten Journalisten zu tun oder habe ich es mit Leuten zu tun, als das dann rauskam, die offenbar für die Sicherheitsbehörden, für Verfassungsschutz oder für Polizei arbeiten. Das ist dann auch später bekannt geworden. Und so waren auch an meinen Mandantinnen zum Beispiel Scheinjournalisten. Bei meinen Mandantinnen ist auch mal etwas passiert. Und zwar kamen dort, die Beamten meinten ja, ja, die Türken, die erzählen der Polizei nichts. Die Parallelgesellschaft hält irgendwelches Wissen zurück. Dann haben die zu meinen Mandantinnen nach München an einem Tag mal zwei junge, kräftige türkische Männer geschickt. Die haben dort geklingelt bei Frau Bulgaridis und haben gemeint, wir sind vom Verein türkischer Kleinunternehmer aus Nürnberg und wollen in der Sache als Privatdetektive recherchieren. Frau Bulgaridis hat erstmal große Angst gehabt, war von Panik ergriffen, weil sie nicht wusste, wer sind die Leute. Ihr Mann wurde erschossen, die Kinder sind traumatisiert, hat sofort bei der Polizei angerufen, der man ja keine Informationen gibt, und hat das denen mitgeteilt. Dann hat die Polizei gemeint, nicht aufmachen, wir kommen gleich. Dann hat sie 20 Minuten gewartet, ist 1000 Tode gestorben. Ihre Tochter sollte von der Schule kommen, hat versucht, aus dem Fenster ihre Tochter zu warnen, damit sie nicht zur Tür geht etc. Die war völlig in Panik und die Polizei kommt nicht. Dann hat sie wieder angerufen, dann hat man ihr bei der Polizei gesagt, nee, die kennen wir, können sie reinlassen. Und das waren auch also V-Personen oder verdeckte Ermittler in dem Fall, weiß ich jetzt nicht, sicher will ich mich nicht festlegen. Also V-Personen sind Privatpersonen, die angeworben werden, verdeckte Ermittler sind Beamte. Ich will ja präzise sein, nicht spekulieren, ich weiß jetzt nicht, was es war. Aber es waren verdeckte Ermittlungen. Dazu gibt es dann einen Aktenvermerk, da heißt es dann, Privatdetektive sorgen in München für Aufsehen, heißt es dann. Also das ist der einzige Hinweis, der dazu dokumentiert ist, zu diesem Sachverhalt. Von den Beamten, die auch gegen mich ermitteln wollten oder also haben. Und DNA hat man, wie gesagt, jedem abgenommen im Umfeld. Man hat die Leute zum Teil festgenommen. Man hat sie stundenlang verhört. Ich habe im Rahmen der Recherchen in den letzten Jahren so viele Menschen kennengelernt, die festgenommen worden sind und als Dönerkiller verdächtigt waren. Da konnte ich den Beamten gar nicht mehr böse sein. Also ich wäre fast beleidigt gewesen, also wenn sie nicht gegen mich ermittelt hätten. Und also bei den Nazis ist es tatsächlich anders gelaufen. Es ist so, wir haben in Erfahrung gebracht, dass man tatsächlich, das sind jetzt, ich bin mir nicht bei den Zahlen hundertprozentig sicher, ob Mundlos und Böhnhardt mit umfasst waren, man hatte wohl die DNA von nur 7 Personen überhaupt erhoben, aus dem Umfeld des NSU, ob darunter Mundlos Böhnhardt waren, also weiß ich jetzt nicht sicher, deswegen will ich nichts Falsches sagen in der Öffentlichkeit, müsste ich nachlesen, also weil dann wären es nur noch 5 lebende Personen, und beziehungsweise ob die 7 Personen noch hinzukommen. Man hat von Angeklagten, von den ganzen 9 Mitbeschuldigten, von den 129 Personen, die als Unterstützerumfeld bekannt sind, keine DNA erhoben, weil man ja die Persönlichkeitsrechte verletzen würde. Es geht ja nur um den Mord an ein paar Türken und Gott weiß was. Und das wurde im Bundestagsuntersuchungsausschuss thematisiert, auch neulich. Es wurden an mehreren Tatorten oder tatrelevanten Orten DNA-Spuren sichergestellt, die man bis heute nicht zuordnen kann. Man weiß nicht, das heißt dann also unbekannte weibliche Personennummer so und so, P48, P sonst was etc. Wir wissen nicht, wer diese Personen sind. Und wir haben jetzt erfahren, und da war ich ein kleines bisschen entsetzt, Tino Brandt, der lange Jahre ein Netzwerk der Kinderprostitution, der Chef des Thüringer Heimatschutzes, ein Netzwerk der Kinderprostitution, der Kinderpornografie geführt hat, gemeinsam mit V-Mann Thomas Dienl, auch beim Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz, beide stramme Neonazis. Tino Brandt wurde ja, nachdem das offene Geheimnis, also dass dieses Netzwerk existiert, dass dort Kinder in großem Stil sexuell missbraucht werden, also Tino Brandt wurde im Dezember 2004 endlich nach vielen Jahren verurteilt wegen 66-fachem sexuellem Missbrauch von Kindern, Förderung der Prostitution mit Kindern. Also angeklagt waren über 120 oder 140 Fälle, müsste ich nachschlagen. Und dann hat man das Verfahren in einem Deal schnell abgewickelt, in einem Tag. Er hat dann 66 Fälle eingeräumt und hat dann 5,5 Jahre bekommen. Wir haben jetzt vor einigen Tagen in den Medien gelesen, Tino Brandt wurde jetzt erstmals eine DNA abgenommen, eine DNA-Spur erhoben. Nach all den Jahren, das war ein offenes Geheimnis, dass dieses Netzwerk existiert. Ich bin 2012 darauf gestoßen, mir hat ein Neonazi gesagt, er hat mit Tino Brandt kein Problem, weil er ein V-Mann war, sondern weil er ein Kinder, excuse my French, ich sage das Wort nicht, ist. Und das wusste jeder, das wussten die Sicherheitsbehörden. Der Chef des Thüringer Heimatschutzes, wollte ich fast sagen, der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, also Röver, hat gemeint, Tino Brandt habe ein Verhältnis zu seinem V-Mann-Führer unterhalten. Dann habe ich den V-Mann-Führer auch darauf angesprochen im Prozess. Der ist der Antwort ausgewichen. Also da existieren diese Strukturen seit vielen, vielen Jahren. Der Waffenbeschaffer des NSU war ein dicker Kumpel von Uwe Böhnhardt. Die waren in einer kriminellen Bande und die sind schon in den 90er Jahren wegen des Mordes an einem 9-jährigen Jungen in Verdacht geraten. Man konnte damals die Tat nicht nachweisen. DNA, also Untersuchungen waren damals auch noch nicht so fortgeschritten. Und es gibt mehrere ungeklärte Kindermorde aus der Zeit im Umfeld dieser Personen. Und da wurde ich dann 2012 von verschiedenen Seiten schon darauf hingewiesen. Ich konnte erstmal nichts mit der Information anfangen. Und später haben wir dann festgestellt, auch aus den Akten, es gibt fast keinen, der nicht in diese Machenschaften verstrickt sind. Auch auf dem Rechner von Beate Zschäpe wurde ja entsprechendes Material sichergestellt. Das Verfahren wurde nach 154 abgetrennt und eingestellt, weil also eine hierfür zu erwartende Strafe nicht ins Gewicht fällt, im Vergleich zu den Strafen, die sie für diese Morde und diese Terroranschläge zu erwarten hätte. Und deswegen wird aus prozessökonomischen Gründen einfach abgetrennt und also wegbeschränkt, nennen wir das. Totgemacht, sagen befreundete Staatsanwälte. Die schaffen sich einfach die Arbeit vom Tisch. Aber ich denke, dass man diesen Sachverhalten jetzt auch verstärkt also nachgehen sollte. Und wie gesagt, wir können den Erfolg feiern, dass Tino Brandt jetzt vor wenigen Tagen endlich DNA abgenommen wurde. Also bei den Opfern lief es anders. Und sie hatten noch berichtet wegen Heilbronn, dass da im Umfeld der Sinti und Roma ermittelt wurde. Tatsächlich wurden da auch Leute festgenommen, durchsucht, verhört, alles Mögliche mit Verdächtigungen überschüttet. Und es war in dem Fall so, dass eben dort ein Herr Haßmann, ich glaube der Vorname Udo, vom Landeskriminalamt in Baden-Württemberg. Der Herr Haßmann war für die operative Fallanalyse zuständig. Ich hatte ja berichtet von der OFA 2 in Bayern. Also operative Fallanalyse, die Profiler sagen, wir haben es mit Nazis zu tun, die aus der rechten Szene ausgestiegen sind, Taten statt Worte etc. etc. Als diese Hypothese ins Gespräch kam bei der Polizei, wurde nach Rücksprache mit dem Bayerischen Innenministerium und Baden-Württemberg eine Gegenanalyse bestellt. In der Gegenanalyse heißt es dann, naja, zu dieser Dönermordserie, Mord ist eine Straftat, die in unserem Kulturkreis mit einem derartigen Tabu behaftet ist, dass die Täter aus einem fremden Kulturkreis, in Klammern nicht westlich, Klammer zu, also kommen müssen aus dem südosteuropäischen Raum, aber nicht westlich, also könnten es Türken sein. Die Täter hätten über die türkische Sprache die Beziehung zu den Opfern hergestellt und deswegen, also Theo Bulgaridis war orthodoxer, patriotischer Grieche, der kein Wort Türkisch konnte. Die haben ihn postum zum Türken erklärt, den armen Mann. Das hat ihm noch gefehlt. Und also jedenfalls dieser grandiose Profiler, dieser grandiose Ermittler Haßmann, ich glaube Udo, wenn nicht, entschuldige ich mich bei allen Udos der Welt, stellvertretend, also Herr Haßmann, den Namen kann ich mir noch merken, der hat eben diese grandiose Analyse gemacht und solche Männer sind dann natürlich auch verantwortlich für solche Ermittlungen. Aber wie gesagt, und es ist auch so, es gibt in den Behörden auch problematische Menschen. Ich hatte Andreas Temme geschildert, wenn wir schon in Baden-Württemberg sind, der Verfassungsschutz Baden-Württemberg, das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg hat damals einen V-Mann aus der Blood-and-Honor-Szene angeworben, einen Achim Schmidt. Der hat dann in Baden-Württemberg eine Ku Klux Klan-Sektion errichtet. Und in diese Ku Klux Klan-Sektion sind plötzlich Polizeibeamte geströmt. Einer davon war der Dienstvorgesetzte von Michel Kiesewetter, Ihr Gruppenleiter, Timo Hess heißt der Mann, den kann ich auch gerne öffentlich benennen. Der ist immer noch im Polizeidienst nämlich. Und ein weiterer, Jörg Wiedenhorn heißt der, den nenne ich auch gerne öffentlich, for the record. Also jedenfalls, die Beamten wurden dann im Rahmen eines Disziplinarverfahrens befragt. Also was wollten die denn im Ku Klux Klan? Da sind Fotos aufgetaucht beim Verfassungsschutz, dass da plötzlich Polizeibeamte mit Kapuzen auftauchen und an irgendwelchen merkwürdigen Dingen teilnehmen. Die haben gemeint, wir wussten nicht, dass es sich um eine rassistische Vereinigung handelt. Wir dachten, da können wir Bibelexegese betreiben. Und wir können dort vielleicht Frauen kennenlernen, etc., etc. Der Achim Schmidt, der Chef des Ku Klux Klan, hat dann gemeint, es sind so viele Polizeibeamte in seine Vereinigung gestürmt, dass man überlegt hat, eine eigene Sektion nur für Polizeibeamte zu eröffnen. Interessant ist, dass dieser Achim Schmidt vom Sächsischen Landesamt für Verfassungsschutz auf einem Dokument, das noch nicht im Prozess eingeführt ist, auf das ich aber Zugriff habe, da ist er im Rahmen der Operation Terzett geführt als mutmaßliche Kontaktperson der Untergetauchten neben mehreren Personen von Blood and Anna Sachsen, darunter Thomas Starke und Jan Werner. Die kommen alle aus Chemnitz und Umgebung und da steht dann mittendrin der Name Achim Schmidt aus Schwäbisch Hall. Passt irgendwie da gar nicht rein, wie der da hinkommt. Das ist datiert auf den 7. März 2000, das Dokument. Also es gab schon eine Verbindung zwischen dem Ku Klux Klan in Baden-Württemberg und dem NSU. Ist dem sächsischen LFV bekannt, aber Näheres ist in den tiefen Aktenschränken verschwunden oder viele Akten zu V-Mann Ralf Marschner, die wurden ja von der Flut vom Hochwasser in Sachsen weggespült, haben wir ja erfahren vor einigen Monaten. Das heißt, die reißenden Fluten haben sich in den Aktenschränken die Akten zu V-Mann Primus geschnappt und hinfortgespült und die konnten nicht mehr gefunden werden. Noch eine Frage wird mir signalisiert.
Ich habe noch eine Anmerkung.
Bitte.
Der Begriff Bananenrepublik hat mich gestört. Der stammt meiner Erkenntnis nach daher, dass es Staaten in Mittel-Südamerika gegeben hat, die ausschließlich geführt wurden eigentlich von amerikanischen Konzernen. Mhm. United Fruit Company, glaube ich, war das mal. Mhm. Und diese Assoziation gefällt mir nicht, wenn gesagt wird, wir haben hier Verhältnisse wie in einer Bananenrepublik. Mhm.
Also danke für den Hinweis. Also danke für den Hinweis.
Ja, gefällt mir auch deswegen nicht, weil er auch von rechten Kreisen benutzt wird.
Ja.
Und zwar genau in diesem, genau, diesem Milieu, wo dies und jenes mal als Gerücht aufgeworfen,
genau,
wird und so,
und
weiter.
Genau.
Das gibt da, denke ich, eine klare Abgrenzung.
Völlig richtig.
Wir haben keine Regierung, die von außen geführt wird und auch nicht.
Völlig richtig. Also völlig zutreffend und es wäre auch unfair, eben auch in den Behörden alle über einen Kamm zu scheren. Wie gesagt, wir haben ein weitgehend funktionierendes, demokratisches, rechtsstaatliches System, das weltweit auch seinesgleichen sucht. Wir haben dennoch Schwierigkeiten, die können wir aber ansprechen in aller Öffentlichkeit. Es wird sich darum gekümmert. Oft erleiden wir Niederlagen, aber trotzdem, denke ich, wäre es unfair und nicht sachgemäß, den Staat insgesamt und das System insgesamt in Frage zu stellen. Da kann ich Ihnen zustimmen.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, danke, Javus, dass du da warst und vielen Dank, dass ihr alle hier wart. Und in dem Sinne hoffe ich, dass wir uns weiter damit beschäftigen können und weiterhin auch die Debatte am Laufen halten können dabei.
Ich habe auch eine Anmerkung zur Veranstaltung. Es war sehr interessant, vielen Dank, dass du auch diese Reise hierher unternommen hast. Wir haben eine ganze Menge erfahren und die Frage haben es ja auch gezeigt. Wir reden über die Skandale des Verfassungsschutzes, was das für schlimme Menschen sind. Und wenn wir so die Medien uns angucken, wir wissen ganz viel über das Leben von den beiden Uwes, von Beate, die jeden Tag eine Flasche Sekt getrunken hat, dass sie Katzen geliebt hat und auf welchen Internetseiten sie in den letzten 20 Jahren unterwegs ist. worüber wir nicht reden und worüber wir auch eigentlich so gut wie nicht wissen, sind die Menschen, die wir da vorne aufgestellt haben. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Vielmehr uns darüber Gedanken zu machen, was waren das für Menschen und wie geht es den Überlebenden heute? Und das ist dann sozusagen auch die Frage oder die Antwort auf die erste Frage. Struktureller Rassismus, ja, den haben wir auch bei uns hier. Wer hat sich hier heute an die eigene Nase mal gefasst und gefragt, wer von uns war an den Orten? Wer war von euch in Rostock? Wer war in Hamburg? Wer war in Kassel? Das sind die Orte, wo wir relativ nah ranfahren können von Lüneburg aus. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und diese Nazi-Verbrecher, die sind da, wo sie hingehören. Und alle anderen werden diesen Weg vielleicht auch noch gehen. Aber ich glaube, diese Menschen müssen wir in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Und ich glaube, das ist die Grundlage jeglicher antirassistischer und antifaschistischer Arbeit. Und das ist sozusagen auch nochmal vielleicht der Bogen zu meinen ersten Worten heute Morgen und heute Mittag, dass wir eben diese Menschen sozusagen auch in unserer Arbeit aufnehmen und auch dort mal hinfahren, wenn da die Veranstaltungen sind, der Überlebenden, der Familien.
Genau, wir wollen ja nach Köln fahren und dann nochmal ein paar Häuser weiter, also das Gala-Kino, da könnt ihr auch einen Film kaufen, und zwar der Coiffeur in der Volksstraße, über den Anschlag in Köln. Und das ist von den Überlebenden, von den Betroffenen auf der Straße, was ist mit ihnen geschehen, was haben die Diffamierungen da gemacht mit den Menschen, wie haben sie das Ganze verarbeitet oder nicht verarbeitet und wie geht es ihnen heute?